Hallo Antonia. Na,
na,
was war denn das gerade für eine Klappe? Ich meine, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hören das meistens nicht mehr, aber du machst ja,
das kann ich dir erklären.
Du machst ja so eine Klappe am Anfang, damit man das besser zusammenschneiden kann. Ich habe gerade eher, das klang wie ein Unfall. Was ist los?
ich kann dir das erklären.
Bist du abgerutscht?
Ich habe mir beim Basketballspielen meinen kleinen Finger ausgekugelt.
Ja.
Und
das hast du.
Jetzt hört sich ausgekugelt, hört sich harmlos an. Wenn ich dir das, ich musste dann ins Krankenhaus.
Entschuldigung.
Wenn ich dir das zeige, wie das aussah,
ja,
auf dem Röntgen,
will ich nicht
dann
sehen.
Fällst du, also das ist nichts für.
Nein. Nichts.
Nichts für, wie sagt man das,
ja,
weiche.
Wie, was soll das jetzt heißen? Verstehe ich nicht. Jetzt, aus der Nummer kommen wir wieder raus. Das ist nichts für weiche.
Ja,
was?
Ja, der obere Teil meines kleinen Fingers, der obere, die beiden oberen Knochenteile standen neben dem unteren Knochenteil.
Ja, okay.
Das heißt also, der Finger ging also normal rum, und dann die oberen beiden Knochen waren daneben, rechts daneben.
Sowas finde ich richtig schlimm. Und ich möchte es eigentlich auch nicht weiter vertiefen. Du hast das am Ende der letzten Folge übrigens schon gesagt. Also,
ja, jetzt hört ihr das an und dann bin ich ins Krankenhaus. Und jetzt möchte ich es aber noch kurz zu Ende erzählen. Mhm. Weil ich bin fast in Ohnmacht gefallen, als ich das gesehen habe.
Das glaub ich.
Und war so unter Schock, dass ich im Krankenhaus dann gesagt habe, ach komm, richte mal, ohne irgendwas. Mhm. Jetzt, um ein bisschen anzugeben. Und dann hat sie das gemacht. Und seitdem kann ich den Finger, also alles gut wieder, der steht wieder, wo er stehen soll. Mhm. Aber ich kann nicht richtig klatschen oder irgendwas richtig feste greifen.
Ja.
Und deswegen ist die Klappe gerade miserabel ausgefallen.
Ja, okay. Du, das ist total entschuldigt. Ich habe das schon wieder vergessen mit deinem Sportunfall. Aber wir kommen ja auch in ein Alter, wo sowas
klar.
ja auch mehrere...
Ist mir klar.
Ja, wir kommen ja auch in ein Alter, wo sowas mehrere Jahre dauert, bis das wieder verheilt. Wenn es überhaupt verheilt.
Hör uns ob.
Das ist ja leider so.
Also das muss verheilen. Ich kann nicht mal mehr Yoga machen oder sowas.
Brauchst du dafür den Finger? Naja, klar.
Ja, weil du stützt dich ja die ganze Zeit auf deinen Händen und den Fingern ab.
Ja.
Und das kann ich nicht, weil der Finger nicht, ich kann den nicht richtig strecken. Die Sehnen sind immer noch total gereizt.
Ja.
Aber genug davon.
Fußball könntest du
deshalb
spielen,
war die Klappe nicht so gut. Aber das lass uns nicht als Omen.
Nein, alles gut. Ich habe mich nur eben gewundert und wusste nicht, ob ich jetzt schon loslegen darf oder nicht. Aber ich glaube, es hat geklappt. Also herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Gut zu Vögeln Podcast. Ich freue mich, dich zu hören. Wie geht's?
Hallo. Hey.
Wie geht's?
Mir geht's ganz gut. Ich habe, wir haben ja jetzt Osterferien, einfach mal, um das hier zeitlich einzugrenzen. Wir haben Osterferien in NRW und heute ist der erste offizielle Ostertag.
Nee, Ferientag.
Und,
Ostern ist bei euch auch erst
Ferientag.
Nächste Woche.
Osterferientag, ja, okay. Wollte ich sagen.
Mhm.
Und wir hängen hier ab und ich habe ein gemütliches Wochenende hinter mir, aber ich war die letzten 5-6 Tage ziemlich schwach auf den Beinen. Also ich fühlte mich auch wie, jetzt weiß ich, wie sich wirklich alte Menschen fühlen. Ich war zum Beispiel am Donnerstag, habe ich 2 Nickerchen gemacht an einem Tag. Also ich bin irgendwann um 12.
So im Sitzen oder im Stehen?
Nein, ich musste mich aufs Sofa legen und habe dann da gedöst und dann bin ich nochmal um 4. Und nicht, dass es mir dann besser... Ich war richtig... Also ich war so müde und erschöpft. Einfach erschöpft und müde. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe irgendwie so eine kleine... Weiß ich nicht. Jetzt geht es mir ein bisschen besser. Aber mein Lebenswandel, das mache ich auch keinen Hehl draus, in den letzten Monaten war ziemlich ungesund.
Oha.
Ich habe... Oha. Ich habe neben diesem Podcast auch ja noch ein Leben und habe schwer getrunken und gerüchelt. Und deswegen ist meine Lunge, ich glaube, jetzt ist auch langsam mal wieder gut und ich muss wieder mich gesünder auf meine Gesundheit mehr achten. So, sagen wir es so. Obwohl du ja weißt, dass ich immer Sport mache. Ich bin immer eine sportliche Person.
Ja, deswegen.
Immer sportlich und immer gehe ich spazieren und jeder, der mich kennt, der wird sagen, naja, was die Antonia ungesund nennt, das ist ein Witz.
Ja.
Aber für meinen Lebensstil waren die letzten Monate ziemlich habe ich Gas gegeben. Und vielleicht ist es jetzt an der Zeit mal wieder so ein bisschen
Aber ja, es ist doch, ja auch in Ordnung. Ich meine, also, wenn das so sich ergeben hat und wenn sich das so gefügt hat, dann finde ich das auch durchaus gut, dass du da nicht selber irgendwie von Anfang an rumgegeißelt hast und so. Also
nein, das mache ich auch nicht. Ich genieße sowas. Ja. Ich finde, da bin ich auch ein Mensch, der sich sowas absolut zugesteht, ja. Sei es jetzt mal ein bisschen über die Stränge schlagen oder so. Ich finde das wunderbar. Ich freue mich auch, dass ich so bin.
Ja.
Und dann nicht zu hart mit mir selber bin, aber genau.
Das ist
wenn man
gut.
Dann irgendwann 50 Nickerchen hat.
Du, aber hör uns auf. Ich meine, ich bin ja 1, 2, 3, 4 Jahre jünger als du, aber also ich meine, über meinen Lebenswandel müssen wir uns jetzt nicht unterhalten.
Nee.
Aber der hat sich ja auch eher in die andere Richtung gewandelt. Das ist ja, also ich bin ja echt vom ich weiß nicht, also vom
Berliner Partyking.
Ja, so ungefähr bin ich ja zum Nickerchenkönig geworden. Das kann man sich ja, also das Ganze geht echt auf keine Kuhhaut, wie man sozusagen sagt heutzutage. Also, ja. Naja, aber auch schön. Und ich liebe Nickerchen.
Ja, Nickerchen sind gut. Wir haben schon oft drüber geredet. Aber ich möchte sagen, nochmal ganz kurz zu diesem Lebenswandel, das geht in beide Seiten schnell.
Ja,
also
das geht sehr schnell.
Das kann schnell, auch bei dir weiß ich, aber das kann schnell vom Nickerchen-King wieder zum
Party-King.
Also das ist...
ich weiß, ich habe da auch, also ich hänge auch dem, ich, also so wie du das gerade beschrieben hast, ich bin auch überhaupt nicht... traurig und denk, ach Gott, was hat sich denn da getan bei mir? Nö, ich weiß auch, dass das schnell geht und ich finde das auch eigentlich ganz schön, dass es gerade so ist und dass ich irgendwie um 5.30 Uhr aufstehe und mich freue, wenn irgendwie die Vögelchen singen und so weiter. Also vor 2 Jahren wäre ich da noch nicht mal im Bett gewesen. Es ist echt schlimm. Aber es ist auch schön und deswegen, alles.
Und es hat ja auch einen Hintergrund. Ich meine, um jetzt mal wieder die Lebenssituation, deine Lebenssituation mit Corona, vor allen Dingen seit einem Jahr, hat sich natürlich auch in diese Richtung entwickelt. Und meine ist ja eigentlich auch.
Du bist leider vom Gleis abgekommen.
Und ich bin leider jetzt
auf der schiefen Bahn. Ja, deine Mutter hat mich auch schon öfter angerufen. Und hat gesagt, kannst du mal bitte, hast doch Kontakt mit der Antonia so viel, ich komme nicht mehr an die ran. Kannst du da bitte mal deine...
Eine Intervention.
Boah, das wäre so lustig. Stell mal vor, deine Mutter wird mich anrufen und sagen, Philipp, ich mache mir Sorgen. Nein.
Genau. Aber ich meine, und bei mir war es ja auch, ich bin ja hier, ich habe ja auch noch ein Kind und so, aber die letzten Monate habe ich dann mal...
Ist doch schön. So.
Mit die Corona-Zeit in ihren Grenzen sozusagen genutzt.
Ja, muss man
damit
ja auch.
Damit ich das hier nochmal klar sagen, ich war hier nicht in Clubs oder so, sondern bei mir zu Hause.
jetzt reicht's auch.
Jetzt nochmal zu den...
Vögeln? Wieso?
Zu den früheren Zeiten. Ich finde es nämlich ganz schön, wir sind ja jetzt sehr natürlich dahin gekommen. Der Philipp und ich, vielleicht mal zu uns, wir kennen uns ja jetzt seit 2014, oder?
Ja.
2014. Seit 2014. Und wir hatten wilde Nächte und wilde Partys, oder?
Ja, hatten wir.
Ach Gott.
Musst du das nochmal jetzt hören, um das so zu bestellen?
Ja, ich musste nochmal, ich dachte nämlich gerade an diese Abenden, also abgesehen von unseren Karaoke-Partys, die wir veranstaltet haben, haben wir ja wunderbare Abende in Köln, wie auch in Berlin gehabt. Ja. Und ich weiß noch ganz genau, wie wir das, und jetzt, das muss ich leider erzählen, weil es mir letztens wieder eingefallen ist. Und Philipp, ich dachte, ich kann
Was
nicht mehr.
Was ist jetzt los?
Das erste Mal, wir zusammen...
Wann reden wir über die Vögel? Jetzt mach nichts Peinliches, bitte.
Ja, gleich, aber das muss ich kurz erzählen. Das erste Mal, wo Philipp und ich außerhalb des Jobs etwas unternommen haben, war zu einem Konzert von Florence and the Machine. Weißt du das noch,
Philipp? Ja, natürlich,
Philipp?
Weiß ich das noch.
Und dann haben wir, und jetzt um auf den Punkt zu kommen, anstatt einfach in den fucking Saal zu gehen und uns wie jeder andere Mensch dahin zu stellen und diesen Scheiß...
Es war aber auch sehr voll.
Konzert zu sehen, haben wir stundenlang versucht, in eine VIP-Area reinzukommen. Nee, in so eine Special Lounge, damit man es besser gucken kann.
Na, wir hatten doch ganz normale Tickets für unten Stehplatz. Ja. Und das war so, wir sind natürlich nicht wie alle super Groupie-Fans 3 Stunden vorher dahin, obwohl wir große Fans von Florence sind, das sei mal hier betont.
Ja. Ja.
Aber wir sind natürlich nicht irgendwie 3-4 Stunden vorher dahin, um da in erster Reihe zu stehen. Und jeder, der sich noch an Konzerte erinnert, wisst ihr auch noch, was das war, ist ja ein bisschen her, weiß, dann kommt man dahin und denkt so, boah, ey, was ist hier denn los? Also, weil einfach immer schon 10.000 Menschen vor einem da sind. So.
Ja.
Und da hatten wir einfach keinen Bock drauf. Und dann
Und da haben wir keinen Bock einen auf dicke Hose gemacht. Stundenlang.
Und dann haben wir nämlich oben gesehen, wie oben so diese, diese auf dieser Tribüne waren so ganz viele leere Sitzplätze, weil die Leute, die diese teuren Tickets haben, natürlich erst eine Minute vorher kommen. So, und dann sind wir hoch und haben einfach einen auf dicke Hose gemacht. Und du hast, ich weiß nur, du hast auf jeden Fall so irgendwie auch auf Englisch und dann so getan, als wärst du, als hätten wir ein Interview mit ihr oder so hinterher, ne?
Ja.
Und so wirklich.
Ja, boah. Wie wir das immer gemacht haben, auch bei den ganzen
Weltkriegen. Und wir sind aber, das Ding ist, wir sind dann oben auf so Sitzplätze reingekommen, ne? Und weißt du, was das Problem ist? Wir haben es oben geschafft. Also es war nicht VIP, es war einfach so ein Sitzplatzbereich. Und weißt du was? Und jetzt mal an alle da draußen, die auch mit so einer Idee spielen. Es war super langweilig auf diesem Sitzplatz, weil es war super weit weg, um einen herum nur langweilige Menschen. Und es war ein schönes Konzert, aber es war halt wie eine, weiß ich nicht, hätte ich auch irgendwie ins Staatsballett gehen können. Also sorry. Das war. Ja,
und außerdem, und jetzt kommt's, als wir dann irgendwann auf diesen fucking Plätzen waren, die wir stundenlang mit irgendwelchen, wir kommen aus, wir machen hier Interviews, wir messen einen auf Fiktiker, standen wir da oben und dann ist uns Deppen eingefallen, dass keiner von uns beiden Kohle mit hatte und wir sind doch verdurstet.
Ja, wir sind verdurstet.
Wir sind halt verdurstet auf diesen Plätzen und ich kann mich noch irgendwie da stand und meinte, kann ich irgendjemanden fragen, ob er mir eine Cola spendiert?
Und weil wir aber
das
auch
war das Konzert.
Weil wir aber auch Angst hatten, dass wir nicht wieder reinkommen auf unsere erschummelten Plätze, wenn wir einmal rausgehen. So. Das war eine schöne Erinnerung. Sag mal, hat Florence eigentlich irgendein Lied über Vögel gemacht, um hier mal überzuleiten? Weil das ist ja eigentlich eine Künstlerin, die wir lieben und die wir hier mal spielen müssten. Ich meine, wir kriegen das schon irgendwie gedreht. Also
ich habe gerade eben schon. Du, ich habe eben gerade schon gedacht, ob ich sie nicht heute spiele, weil Florence and the Machine hat, da haben wir ja beide sehr, sehr viele Erinnerungen dran und haben sie auch oft gesungen und lieben sie beide. Und ich habe überlegt, ob ich nicht vielleicht heute mal ein Lied von ihr spiele. Weil, also über den Vogel, den Rotschwanz, sage ich jetzt mal extra, Rotschwanz, gibt natürlich zwei Arten.
Darüber sprechen wir
gibt
gleich.
Gibt es so, da reden wir in 5 Stunden dann drüber, da gibt es kein Lied. Deshalb überlege ich, ich gehe noch mal in mich, während wir reden.
Es gibt bestimmt irgendwo ein Lied. Aber ich finde es trotzdem okay. Also ich meine, du kennst Florence in- und auswendig. Vielleicht fällt dir ja irgendein Lied von ihr ein, wo es wenigstens um Bäume oder Gräser geht. Es müssen ja nicht Vögel sein.
Ja.
Also was für eine Überleitung. Bevor wir über die Rotschwänzchen sprechen, also die Rotschwänzchen, weil es gibt ja zwei Arten. Und würde ich eigentlich noch mal nach dieser ellenlangen Einleitung trotzdem in unserem normalen Trott bleiben und den Morgenreport machen, beziehungsweise dich fragen, ob du denn heute auch schon Vögel gesehen hast.
Ja, also ich habe heute Vögel gesehen. Das erste war, und das passenderweise, ein Rotkehlchen. Das Jahr vielleicht, um es nochmal
zu
sagen, letzte Woche zum Vogel des Jahres gewählt wurde.
Von uns und euch allen, oder auch nicht.
Oder auch nicht. Es ist auf jeden Fall ein Vogel, der es total verdient hat, finde ich, obwohl viele so in der Gemeinschaft auch für andere Vögel vor allen Dingen waren.
Ja, da ging der Diss auch los, ne? Das war sehr lustig zu sehen.
Ja, genau.
Hand aufs Herz, für wen hast du denn gestimmt?
Ich habe nicht abgestimmt, wenn ich ganz ehrlich bin.
Warum nicht? Hast du dich enthalten, weil du dich entscheiden konntest?
Nein. Ich habe es einfach in meiner Alkohol- und Drogen... Ich habe nicht abgestimmt. Ich habe es vergessen. Ich weiß, es ist Schande auf mein Haupt. Aber ich hätte wahrscheinlich die Stadttaube genommen.
Ich bin geschockt, dass du es nicht gemacht hast. Antonia,
Philipp. Wir haben jeden Tag hin und her geschrieben. Ich bin einfach nur ehrlich. Ich hätte jetzt auch sagen können, ich habe die gewählt.
Ja, das hätte mir jetzt ehrlich gesagt, also damit hättest du meinen Tag gerettet. Also du musst darüber überlegen, mit solchen Aussagen, was du hier, du zerstörst Existenzen. Wir haben ja auch Hörerinnen und Hörer, wozu mache ich mir eigentlich hier die Finger wund bei Instagram und so weiter? Also ganz ehrlich,
ich bin nicht stolz drauf. Ich bin nicht stolz drauf, das ist scheiße. Aber ich habe in der Zeit, ich hatte hier
in der Zeit, Stress. Es ist seit 4 Monaten oder so. Man kann seit Jahren. Okay, ja, muss ich jetzt erstmal verdauen.
Für wen hast du gestimmt, sag du?
Sag ich nicht. So.
Wie, jetzt hör auf. Jetzt sei nicht so.
Sag ich
jetzt
nicht.
Sag jetzt endlich, die Leute wollen das wissen.
Die Leute, die haben jetzt ausgemacht. Die denken jetzt, was ist das für ein Podcast über Vögel, wenn die, also wenn die überhaupt so weit gedacht haben, eben einfach aufs Knöpfchen gedrückt und gesagt, so, ciao, das, dafür ist mir meine Zeit wirklich zu teuer. Ich habe für die Rauchschwalbe abgestimmt.
Ja.
Weil ich da, wie alle wissen, eine persönliche Beziehung zu habe und irgendwie, es war eine schwere Wahl, verstehe ich auch. Verstehe ich auch, dass man das verdrängt und einfach gar nicht abstimmt. Aber ich habe eben zur Rauchschwalbe eine besondere Beziehung, weil die hier, erstens warte ich sehnsüchtig, dass sie endlich wiederkommen und zweitens habe ich sie hier vor der Nase und weiß, dass das so eine Art ist, wo man mit, also wo die so auf den Menschen angewiesen sind, dass sozusagen ganz konkret man kann, wenn man einen alten Stall hat, das Fenster öffnen und schon hilft man ihr. So, und ich mag es, wenn man so konkret an einer Art sagen kann, das ist los, die hat Probleme, das könnt ihr tun. So, und deswegen habe ich für die Rauchschwalbe gestimmt. Ich habe übrigens in der ersten Runde, als noch nicht die 10 FinalistInnen feststanden, für die Mehlschwalbe gestimmt, weil ich immer das Gefühl habe, dass sie so ein bisschen untergeht. Also wenn Menschen über Schwalben sprechen oder die sich tätowieren lassen oder keine Ahnung, diese ikonischen Bilder oft von Schwalben sind sehr oft Rauchschwalben. Ist dir das mal aufgefallen?
Ja, klar, und, wegen dem Schwanz.
Ja, wegen diesem Schwanz und wegen auch, die Kehle ist ja auch irgendwie hervorgehoben. Und, das hat mich genervt. Ich habe gedacht, nee, die, es ist so eine süße kleine Schwesternart und niemand kümmert sich um die Mehlschwalben und denen geht es eben genauso. Also ist genauso schwierig für die. Ja. Egal, ist ja dann wieder klar gewesen, dass dann auf jeden Fall, also dass sie es nicht schafft und dann war die Rauchschwalbe dran, hat es auch nicht geschafft. Rotkehlchen, also ich habe so den Eindruck, um diese Wahl kurz noch zu besprechen, ich finde das nicht so schlimm, dass du nicht mit abgestimmt hast. Also es war gerade nur ein Witz, weil es ist natürlich sowieso, wie man jetzt auch an dem Ergebnis sieht, und das muss ich ganz ehrlich sagen, ich mag das Rotkehlchen. Ich finde, es hat auch eine gute Botschaft, nämlich unaufgeräumte Ecken und so weiter. Das sagen wir ja auch immer. Mhm. Wilde Gärten, wilde Hinterhöfe und so. Ja, alles richtig. Aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass viele Leute auch einfach abgestimmt haben, weil sie den Vogel mögen.
So. Ja, klar.
Und das ist auch gut. Ich hätte mir aber so ein bisschen mehr irgendwas gewünscht, was irgendwie mehr eine Botschaft hat, weil das Rotkehlchen ist natürlich, dem geht es jetzt nicht so schlecht. Und andere Arten, wie zum Beispiel der Goldregenpfeifer, das war eine tolle richtige Wahlkampfaktion. Da gab es ja richtig Verfechter für.
Ja,
oder auch die Stadttaube, das wäre richtig schön politisch geworden mit der Stadttaube.
Ja, genau.
Und
deshalb hätte ich sie gewählt. Ich hätte, aber ich wusste, dass sie nicht gewinnt. Die hat eben, also ich, okay.
Ja, komm, redest nicht da, also es wird nicht besser.
Nee, ich werde mich auch nicht weiter, ich will nur sagen, das zeigt natürlich auch, und das ist, also ich sage mal, die Gruppe der Menschen, die das Rotkehlchen gewählt haben, aufgrund von Zuneigung und Sympathie. Und das ist ja eine Riesensympathie.
Voll, und es ist ja auch toll. Wir lieben das Rotkehlchen.
Kein Wunder. Das sind sehr, sehr wichtige Leute, finde ich, Menschen für diese Bewegung, weil das Menschen sind, die Vögel mögen und eine Sympathie dafür haben. Die haben vielleicht nicht den Hintergrund, den wir haben oder den vielleicht unsere Hörer haben und Hörerinnen oder in der, ich sag mal, in der NGO-Gegend.
Ja.
Aber das sind ganz, ganz wichtige Menschen, die eine Liebe und das Rotkehlchen, und das muss man wirklich sagen, also ich habe, sei es hier auf dem Balkon oder bei meinen Eltern im Garten, wie auch immer, das sind schon Vögel, die, ich würde sagen, mit die süßesten Vögel sind, weil die kommen eben auch echt nah.
Es sind super Vögel zum, da haben wir auch in unserer Rotkehlchen-Folge drüber gesprochen, es sind auch gute Vögel zum Einsteigen, wenn man diese, Vogelliebe gerade neu entdeckt, weil die geben einem ganz viel zurück, weil sie eben einen im Garten begleiten und so weiter. Da hört einfach nochmal in unsere Folge rein.
Mutig.
Das ist ein gute, ist ein super Vogel, zu dem man eine Beziehung aufbaut. Und wir sagen ja immer wieder, nur wenn man eine Beziehung zu einem Vogel aufbaut oder zu der Vogelwelt allgemein, dann glaube ich, kann man auch, wenn man dieses Hobby noch nicht seit 100 Jahren hat, verstehen, dass es das zu schützen gilt. Weil in dem Moment, wo das Rotkehlchen dir beim Gärtnern zuguckt und irgendwann ist es verschwunden, weil der Nachbar vielleicht in seinem Garten nichts mehr wild hat stehen lassen und irgendwie anfängt, da englischen Rasen zu machen und so weiter, dann merkst du, auweia, da fehlt mir aber was. Deswegen ist das Rotkehlchen eine super, es ist eben, wie du sagst, ein Sympathieträger, ist eine super Art. Ich hoffe nur, dass diese mit dieser Wahl, da geht ja immer eine Botschaft einher und dass diese Botschaft, ja, die das Brotkirchen hat, und das vergessen viele, die steht, die schreibt der Nabu und die schreiben alle dazu, was diese Botschaft eigentlich ist, aber das muss man dann auch mal sich vergegenwärtigen. Das Brotkirchen braucht eben auch strukturreiche Gärten und nicht einfach, ja, nur einen Schottergarten und englischen Rasen und das war's. Also,
Nein, und es braucht vor allen Dingen, und deshalb finde ich die Message, wie du schon richtig sagst, ich hoffe auch, dass die sehr getragen wird, weil das ist auch eine Message, ja, die wir wirklich jeder von uns, ja, sei es auf dem Balkon oder im Garten, und ich, da würde ich auch wirklich gleich auch nochmal zu kommen, weil auch bei den Garten- und Hausrotschwänzen spielt das eine Rolle irgendwo. Dass man da was tun kann und eben nicht jedes Blatt wegfegt, ja, und nicht jeden Busch ganz weit runter. Und man kann es nicht oft genug sagen, dass diese Insekten, weil das sind ja auch Vögel, die Insekten fressen, ja, genau wie die Haus- und die Gartenrotschwänze, die wir gleich behandeln, ja, die brauchen einfach Laub und die brauchen Büsche und die brauchen strukturreiche, ja, Gärten. Und deshalb finde ich die Message an sich, ja, mit die wichtigste, total, weil die wird echt in den ganzen Städten,
genau,
nicht befolgt.
Nein, und deswegen finde ich es auch toll, dass das Rotkirchen es geworden ist. Ich habe eben nur Angst, dass, ja, diese Message, anders als bei der Stadttaube, ja, zum Beispiel, wo alle gesagt hätten, 100 Pro, da hätten alle gesagt, wäre nicht, bei dem Rotkirchen kann es sein, dass hier etwas untergeht. Aber deswegen sind wir ja auch zum Beispiel immer wieder drauf und dran, das zu erzählen, das mit den unaufgeräumten Gärten zum Beispiel. Und es wird nicht die letzte Folge sein, wo wir darauf hinweisen. Weil, ja, jeder und jede, der die einen Garten hat oder auch was auch immer, einen Schrebergarten oder wie auch immer, wenn man zum Beispiel da Laub liegen lässt und das mal so hochhebt, dann ist da ganz viel Viehzeug drunter, ganz viel Leben, ja, ganz viel, da ist ganz viel, Insekten sind da einfach. Und die wiederum brauchen unsere Vögel und vor allem Arten wie das Rotkehlchen. Und deswegen kann man nicht oft genug sagen, wo da die Zusammenhänge sind. Finde ich auch gut, dass wir das immer wieder machen. So.
Ja, ja. Und vom Rotkehlchen zu unseren, man muss ja im Plural reden, Tagesvögeln, also den Rotschwänzen, die ja auch total auf Insekten angewiesen sind. Das sind ja auch Vögel, die sich hauptsächlich, ja, von Insekten ernähren. So. Also auch die, wenn sie dann, ich sag mal vor allen Dingen jetzt der Hausrotschwanz, wenn man den kennenlernt, ist auch ein Vogel auf jeden Fall, der solche Lebensgrundlagen benötigt, ja, und dem man da auch helfen
eigentlich kann. Eigentlich beide. Ich glaube, das ist jetzt eine gute Überleitung, ja, weil ich beide. Wollte eigentlich auch von meinem Morgenreport erzählen und meine Tagesvögel, aber das Tagesvögel, Quatsch, von meinem Morgenreport erzählen, aber das kann ich auch überleitend tun, denn ob ihr es glaubt oder nicht, tatsächlich ist der erste Vogel, den ich heute gesehen habe, der Hausrotschwanz gewesen.
Ach Quatsch. Ja,
oder gehört habe. Wie vor schön. Allem singt er sehr früh. Ist ja einer der ersten morgens.
Der erste.
Also in unseren Siedlungen.
Gefilden.
Siedlungen quasi. Also als Siedlungsvogel ist er einer der erste, der früheste. Und weil ich, wie schon erwähnt, ein Opa geworden bin, bin ich sowieso heute gegen 2.30 Uhr aufgestanden. Nein, Quatsch. Ich bin heute Morgen aufgewacht und er hat gesungen. Und
sitzt du seit heute 4.30 Uhr
und warte, dass wir endlich
anfangen. Weil man sagt ja, 90 Minuten vor Sonnenaufgang,
ja,
fängt er, ja, an zu singen. Ja. 90 Minuten davor. Da saß du
da
schon
da. Da saß ich da, hab Kreuzworträtsel gemacht. Und Käffchen. Nein, das stimmt nicht. Ich wache in letzter Zeit sehr früh auf, aber die Zeitumstellung hat jetzt auch wieder was bewirkt. Alles gut. Was ich sagen wollte, um das mal einleitend, vor allem nach 20 Minuten einleitend hier klarzustellen. Wir haben uns entschieden, diese Folge das Rotschwänzchen oder die Rotschwänzchen eigentlich zu nennen. Wir haben uns Gedanken dazu gemacht, nicht weil wir nicht wissen, dass es zwei Arten gibt, wir werden jetzt auch beide natürlich hier behandeln, sondern weil wir das reizvoll finden, die beide zusammen zu behandeln, weil sie auch eng zusammenstehen, weil man sie lernen kann zu unterscheiden, weil sie gleichzeitig aber auch lange Zeit gar nicht so richtig, in der Literatur wurden sie auch lange, also bis vor 200 Jahren oder so, war es immer nur Rotschwänzchen oder Rotschwanz, obwohl es schon beide Arten natürlich gab. Es gibt viele Gründe, die gemeinsam zu behandeln. Wir werden da aber differenzieren? Außerdem haben auch schon öfter Leute von euch gefragt, wie kann man die denn unterscheiden? Und das passt auch ganz gut, finde ich. Und deswegen nehmen wir uns das dessen mal an und werden das erste Mal sozusagen zwei Arten in einer Folge versuchen zu beschreiben, oder?
Ja, klar.
Also, ja. Das finde ich eigentlich ganz schön. So, und zurück zum Morgenreport. Ich habe heute ein Hausrotschwanzmännchen bzw. zwei gesehen, die auch übrigens erst seit 3-4 Tagen wieder zurück sind, was unglaublich spät ist. Die letzten, also ich bin ja hier sehr im Osten Deutschlands und ich weiß, dass sie im Westen viel eher sind. Teilweise überwintern sie auch in Regionen, auch im Süden. Es ist auch so ein Vogel, der eigentlich bis Frankreich zieht oder auf jeden Fall nicht so unglaublich weit weg, der Hausrotschwanz. Der Gartenrotschwanz hingegen zieht bis südlich der Sahara, aber da kommen wir gleich zu. Und die letzten Winter ist der tatsächlich hier bei mir Ende Februar schon aufgetaucht. Und das ist jetzt einen Monat später. Ich habe mir richtig Sorgen gemacht, weil ist ja, also kennst mich ja oder wir reden da öfter drüber, weil gerade bei Vögeln, die wegziehen, denkt man so, ciao, also so viele Gefahren und ich hatte einfach Bedenken, dass die nicht wiederkommen. Und dann saßen vor 3-4 Tagen eines Morgens und man kann es nicht verpassen. Also selbst wenn man müde ist oder nicht wie ich weiß, welcher Vogel bei mir wohnt. Saßen eines Morgens zwei Hausrotschwänze oben auf dem Dach. Ach, Mann. Typisch Hausrotschwanz. So ganz oben in exponierter Lage. Also der singt nicht aus dem Gebüsch, der singt nicht vom Boden. Jedenfalls, der singt manchmal so in so einem kleinen Flug. Aber sie saßen in exponierter Lage, ihr wisst schon, was ich meine, auf zwei verschiedenen Häusern und haben sich sozusagen geantwortet. Und nur die Männchen. Und dann ist Folgendes passiert. Sie sind aufeinander zugeflogen und haben sich in der Luft richtig krass gestritten, gekämpft, sodass ganz viele kleine blau-schwarze Federchen aus der Luft segelten.
Ach Quatsch.
Ja, ja. Also es waren,
du bist so hinterhergelaufen.
Ja, hast sie wieder angeklebt wieder. Nee, nein, aber das hat mich, hat mich natürlich gleich erschrocken. Und dann, aber bis heute zum Beispiel kein Weibchen hier. Die haben natürlich, die besetzen die Reviere und die wollen beide irgendwie hier natürlich das schönste Revier haben. Und deswegen gibt es da jetzt so ein paar Kämpfe. Übrigens auch sehr typisch für die Fliegenschnapper-Arten, aus deren Familie sie kommen. Rotkehlchen ist ja auch um ein paar Ecken verwandt. Das kennen wir ja auch alle, dass sie sehr territorial sind. Bedeutet, die mögen es eigentlich nicht, wenn andere in ihr Revier eindringen. So, und das für mich war das irgendwie das Einläuten, das endgültige Einläuten des Frühlings, nee, das kann ich nicht sagen, ich glaube, das sind erst die Schwalben demnächst, aber für mich war das ein Schlüsselmoment, weil dieser Sound, dieser Gesang, der begleitet mich hier den ganzen Sommer und zwar von morgens bis abends und es ist so schön. Also dieser Hausrotschwanzgesang ist für mich ist einfach ein wahnsinnig wichtiges Geräusch, das geht direkt ins Herz.
Ja, dann lasse ich den mal abspielen jetzt.
Das wäre schön. Läuft schon?
Ja, warte mal. Passiert nichts. Warum passiert da nichts?
Hat keinen Bock.
Warte mal kurz, ich habe noch einen anderen.
Hast du einen anderen? Gut.
Aber das ist eher, ich fand, hier.
Das ist der Warnruf.
Dieses Tick-Tack-Tack, genau.
Das ist der Gartenrotschwanz, Antonia. Du hast das jetzt. Nee, da ist er. Da ist er. Ja, Entschuldigung.
Ja, das ist der Hausrotschwanz.
Ja, das erste Trillern ist so verwirrend. Ja, das. So, ich bin mal ruhig, Entschuldigung. Da war's wieder. Dieses Knistern, ich kann es nicht anders nennen. Ja. Du weißt, was ich meine, ne?
Ja.
Ja.
Ich kenne den Gesang ich kenne den auch. Ich kenne den überhaupt nicht so gut wie du und ich verbinde auch nicht das, was du damit verbindest, weil wir hier in Köln leider nicht so viele Hausrotschwänze haben. In Berlin allerdings, in Mitte im Prenzlauer Berg auf meinem Balkon damals, da kam manchmal ein Hausrotschwanzmännchen und auch das Weibchen. kurz auf den Balkon geflogen, da habe ich die auch gesehen. Und ich finde das, gut, das sage ich wirklich bei jedem Vogel, aber er ist schon ein super schöner Vogel. Ne? Also der Gartenrotschwanz, wo wir gleich zu kommen, der sieht ja noch ein bisschen, ist ja noch farblicher. Den habe ich übrigens noch nie gesehen.
Hat bei mir auch lange gedauert, aber das hat auch Gründe.
Genau. Aber der da kommen wir gleich zu, aber der Hausrotschwanz, das Männchen ist ja, ich sag mal, sehr, sehr dunkel und hat dann diesen roten Schwanz, ja, den man gut erkennen kann, ja, finde ich.
Total, weil der auch und damit so wackelt, ne? Also das ist auch so ein Wippen da.
Super, so ein Wippen, ja, ne? Und der knickst dann ja auch, genau, immer so. Genau. Das sind wirklich echt schöne Vögel. Und die haben auch so eine schöne Form. Die sind so schmal und
ja.
Ja, also ganz, und, ganz schöne Vögel, aber den Gesang, den kenne ich nicht so gut wie, ja, du, glaube ich.
Und also viele sagen ja, dass der Gartenrotschwanz, das Männchen, schöner und auffälliger gefärbt ist als der Hausrotschwanz. Auffälliger stimmt, aber wenn man sich mal den Hausrotschwanz genau anguckt, dieses schwarze, dreckige Gesicht, was so übergeht in diese, ja, grau-blaue Brust und dann dieser rote Schwanz, ich finde, das hat was sehr Ästhetisches. Das ist eine sehr, ja, sehr schöne Farbgebung. Schön. Und du hast recht, es gibt ihn in Berlin wirklich häufig. Er ist eben auch ein Kulturfolger im Sinne von, wie der Name schon sagt, er hat sich an den Menschen gebunden und zwar an die Häuser. Ja. Und er ist tatsächlich, ja, erst im 19. Jahrhundert teilweise aus den Gebirgen, also was er heute als Nischen in Häusern benutzt, um dort zu brüten, hat er früher an Felswänden genutzt. Das heißt, er hat wirklich sich erst in den letzten 200 Jahren so extrem an den Menschen gebunden. Finde ich super, ja, spannend.
Genau.
Deswegen ist der, ja, Name natürlich auch bezeichnend. Hausrotschwanz. Und man kann sich das übrigens auch merken, dieser Gesang, den wir gerade gehört haben, dieses Knistern, was dazwischen ist. Wie so ein Radio, wo man versucht, den Sender einzustellen. So. Und als kleine Eselsbrücke, ein Radio steht natürlich immer im Haus. Das heißt, der Rotschwanz, der dieses Knistern im Gesang hat, das ist der Hausrotschwanz. So, super Eselsbrücke, oder?
Ah, okay. Ja, finde ich eine gute Eselsbrücke. Ja. Und vielleicht noch mal ganz kurz dazu, dass er ein Gebäudebrüter ist. Ja. Macht natürlich auch Sinn in Berlin, wo es eben noch, genau wie für die Spatzen, hatten wir in der Sendung, ja, noch Gebäude gibt, die Möglichkeiten haben oder zulassen,
genau,
für diese Vögel, ja, oder auch Fledermäuse da zu brüten. Ja. Während hier in NRW, in Köln, wirklich alles saniert, ja, ist. Das heißt, das macht dann auch Sinn, warum wir den hier seltener,
ja,
oder sehr selten antreffen. Und auch das ist wieder ein, finde ich, wichtiger Grund dafür, dass dieser Vogel war ja auch Vogel des Jahres. Ich glaube vor, ja.
Ich weiß es nicht mehr. Gartenrotschwanz aber auch. Aber, also,
ja, genau. Das war, ja, aber auch genau wegen diesen, ja, Gründen, klar, eben. Weil es ist eben auch ein Vogel, der immer, immer weniger, ich glaube, der Gartenrotschwanz natürlich noch viel mehr als, ja, der Hausrotschwanz. Aber in England zum Beispiel einen Rückgang von fast 60%
vom Hausrotschwanz,
beim Gartenrotschwanz. So,
okay. Ja.
Was natürlich auch andere Gründe, ja, hat, aber ich finde es ganz gut, dass wir mit dem Hausrotschwanz beginnen.
Ich würde auch sagen.
Weil das ist ein Vogel, der uns, den vielleicht viele, ja, von uns einmal gesehen haben.
Ja.
Und ich möchte ganz kurz was vorlesen, okay, was ich gelesen habe in einem wunderschönen Buch, was ich jedem nur empfehlen kann, über das Aussehen des Hausrotschwanzes.
Ja.
Und zwar heißt das Buch Vögel ganz nah. Ich glaube, wir haben das auch mal, ja, besprochen und wir hatten es auch mal im Instagram und das ist von Roin Magnusson, Mats Ottosson und Asa Ottosson, ja, also aus Schweden würde ich sagen, und die haben wunderschöne Vogelbilder da drin, aber die haben auch wirklich gute Texte,
ja, das stimmt,
also wirklich schöne Texte,
ja,
und jetzt zitiere ich einmal, ach nee, kann ich nicht, weil ich gerade sehe, dass ja der Gartenrotschwanz, worüber Sie reden.
Das klappt,
nee, dann mach ich das gleich.
Das super
das
mit unserer Doppelfolge.
Nee.
So Leute, nee, jetzt ich übernehme jetzt. Wir bleiben nämlich jetzt mal ganz klar beim Hausrotschwanz, würde ich mal sagen.
Ja, finde ich auch. Mach ich gleich.
Und ich freue mich auf das Zitat gleich, wenn wir beim Gartenrotschwanz angekommen sind.
Genau.
Dieses Geräusch, dieser Sound gehört für mich zu Berlin dazu. Deswegen glaube ich, es gibt ihn übrigens, ich habe gesehen, Hamburg ist auch eine große Dichte. Es gibt auf jeden Fall ihn im Siedlungsbereich sehr stark. Also, und wir wohnen ja fast alle in Häusern, nehme ich an. Das heißt, ja, da hat man auf jeden Fall eine größere Chance, den Hausrotschwanz zu sehen und auch zu hören. Und deswegen ist das so ein Charaktervogel, den man auch eigentlich gut lernen kann. Auch weil er morgens früh loslegt und eben dieses Knistern im Gesang ist ziemlich, ziemlich eindeutig. Also ist ein super Vogel zum Einsteigen. Und er ist übrigens auch, bei mir jedenfalls, der Hausrotschwanz ist sehr zutraulich. Also der ist wirklich ähnlich wie Rotkehlchen, wenn ich im Hof sitze, der kommt bis auf 2 Meter ran und fängt dort übrigens auch sehr viel, man sieht das richtig, das finde ich großartig, der sitzt auf einer Warte, also irgendwo auf einem Zaunpfahl oder auf einer Dachrinne und dann stürzt er sich in die Luft und fängt im Flug Insekten. Und das ist super schön zu beobachten. Toll. Und das macht er gerne auch, auch wenn ich anwesend bin, also sehr nah, und dann sitzt er irgendwann da und beschwert sich vielleicht, wenn ich zu nah ans Nest gehe oder so, aber ist auf jeden Fall ein Vogel, der hier keine Scheu hat. Ich möchte kurz was Spannendes vorlesen aus dem Brutvogelatlas, den ich schon öfter zitiert habe, weil da steht was zu dem Fakt, dass der Hausrotschwanz noch gar nicht so lange bei uns Kulturfolger ist oder an den Menschen gebunden ist. Das Vorkommen des Hausrotschwanzes im Tiefland Mittel- und Norddeutschlands ist ab der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts belegt. In vielen kleinen Städten und Dörfern Norddeutschlands trat die Art erstmals nach 1820 als Brutvogel auf. Die tieferen Lagen Bayerns dürften ab Ende des 18. Jahrhunderts besiedelt worden sein. Weite Teile der Kulturlandschaft des nördlichen Mitteleuropas wurden sogar erst nach dem Zweiten Weltkrieg flächendeckend erschlossen. Das finde ich sehr interessant, weil das wirklich zeigt, der ist jetzt noch nicht so lange so nah am Menschen. Und dafür hat er ganz schön schnell, glaube ich, diese Scheu abgebaut. Finde ich super interessant.
Ja, ja. Und vielleicht auch nochmal, weil du eben angesprochen hast, dass der ein sehr guter Fänger oder Insektenfänger im Flug ist. Es gibt auch nachweislich irgendwelche hier von, ich weiß nicht wann das war, Alfred Brehm zum Beispiel, die gesagt haben, dass das einer der besten Flugkünstler ist überhaupt. Ja. Der hat hier zum Beispiel ein Zitat, das fand ich total interessant. Lässt man einen solchen Vogel, also er redet von Rotschwänzen im Allgemeinen, ne? Lässt man einen solchen Vogel zum Freiflug ins Zimmer und tobt er dann seinen Stallmut aus, so sieht man nur einen rötlichen Schatten an der Decke, unter dem Tisch, zwischen den Stühlen hindurch, am Fenster vorbei, kurz überall im Zimmer herumsausen und versteht gar nicht, wie das Tier bei dieser rasenden Geschwindigkeit in dem engen Raum die Gegenstände so gut unterscheiden kann, dass es nicht anstößt. Mhm. Es gibt kaum einen Vogel, der es einem Rotschwanz in dieser Hinsicht gleich tut. Ja. Also es ist ein extrem guter Flieger, und das sieht man auch an der Körperform, finde ich. Der hat eben diesen sehr sportlichen... Ich finde, der sieht sehr sportlich aus.
Er hat das stimmt. Ne? Aber eben nicht wie Schwalben oben am offenen Himmel kreisend und Insekten fangend, sondern eher immer in der Nähe von dem Haus, von Gebüschen. Also das ist charakteristisch. Ich würde sagen, so auf 2 Meter Höhe im Schnitt, das ist sein Revier. Und dann stürzt er sich von dort runter auf den Rasen und holt dann da irgendwelche Fluginsekten, die quasi nah am Boden sind. Das ist, kann man richtig schön beobachten, wie die sich, wie die das machen. Und auch oft, also wenn die Junge haben, sowieso. Das ist total enorm, das zu beobachten. Das ist wirklich, wirklich cool. Und dann verlieren sie noch mehr die Scheu, ist mein Eindruck. Also, und ich habe letztes Jahr, das möchte ich kurz angeben, ich hatte hier ein Pärchen, das hat 3 Bruten durchgebracht.
Wow.
Also ich habe gar nicht nachgelesen, ob das normal ist. Ist mir auch egal, weil ich...
2 habe ich gelesen. Siehst du,
also das, dann war es vielleicht besonders gut oder keine Ahnung. Aber ne, Vögel lesen keine Vogelbücher. Also vielleicht machen sie ja auch mal irgendwas, was wir noch gar nicht wissen. Ja. Die hatten jedenfalls 3 und das fand ich total enorm, weil die haben echt geschuftet. Also das war... und zwar in so einer kleinen, also das Witzigste war eigentlich, das erste Nest war, ich habe eine Nisthilfe für Mehlschwalben Rauchschwalben aufgehängt, Entschuldigung, unter der Tordurchfahrt bei uns. Und da hat der Hausrotschwanz gebaut, und zwar vor den Schwalben, die kommen ja erst in 2-3 Wochen. So, hat gebaut, gebrütet, sogar während die Schwalben kamen, ne, und die da immer reingeguckt haben, der muss mega genervt gewesen sein, hat da ganz normal seine Jungen gebrütet, ausgebrütet, sind ausgeflogen. Die sind ja auch so süß, wie so kleine Rotkehlchen, ne, mit so drei Flausen am Kopf, ja. Unglaublich. Dann haben die Mehlschwalben, in dem Moment, wo die Jungen ausgeflogen sind, haben die diese Nisthilfe hochgemauert bis zur Decke und sind da eingezogen. Das ist total witzig. Das sieht man jetzt noch, dass da unten so Strohhalme rausgucken von dem alten Hausrotschwanznest. So, aber sie haben ihn gelassen. Das fand ich sehr schön, weil oft gibt das ja auch richtig Stress. Und dann?
Ja, genau. Dann, also ich habe jetzt auch ein paar Mal gelesen, dass andere Vögel dann kommen und die richtig rausschmeißen.
Ja, bei Spatzen und Schwalben ist das oft ein Riesenproblem, habe ich auch schon beobachtet.
Ja.
Und dann ist er in eine Mauernische am alten Stall gegangen und habe da zweimal tatsächlich noch gebrütet. Ja, das war sehr schön.
Und hat das auch geschafft, oder
ja,
was?
Ja, zweimal.
Toll.
Genau, und ich habe da sogar reingeguckt in die Mauernische jetzt im Herbst oder Winter, weil ich wollte wissen, ob da irgendwie Parasiten drin sind, so wie man ja auch in Nistkästen manchmal reingucken sollte, wenn der Zeitpunkt passt.
Genau.
Also sollte man ja nicht immer machen, aber zum Beispiel im Herbst, wenn die Brut durch ist und die Tiere, die da vielleicht drin überwintern, noch nicht drin sind. Und dann habe ich das kleine Nest auch rausgenommen, weil da waren so kleine Milben und ich möchte natürlich, dass sie da wieder reingehen in diese Nische. Ja. Und das war sowieso schon völlig platt getreten. Also, ich bin gespannt, wo sie jetzt brüten, weil, also so Mauernischen gibt es hier genug. So hier noch auf dem Dorf und mal sehen. Es sind auch zwei Bachstelzen hier, die mögen teilweise ähnliche Nischen. Da bin ich gespannt, wer sich da durchsetzt. Ich halte alle auf dem Laufenden.
Ja, mach mal. Also ich finde das sehr, sehr schöne Vögel. Ich wünschte, ich hätte hier welche. Aber vielleicht, um da auch, bevor wir jetzt übergehen zum Gartenrotschwanz, würde ich sagen, lass uns doch einmal bei Pareil lesen.
Ja, sehr gerne.
Oder?
Ja, wir machen das jetzt hier dass man, zu Ende.
Genau.
Sozusagen.
Das finde ich auch, weil dann kommen wir nämlich passend zu dem, was du gesagt hast, zum Gartenrotschwanz.
Ja, zumal wir noch gar nicht erwähnt haben, dass die Weibchen natürlich sich enorm ähnlich sehen. Und da kann ich auch nicht, also wenn der hier, was wahrscheinlich auch dazu geführt hat, dass lange Zeit früher im Mittelalter und Co. Immer von dem Rotschwänzchen geredet wurde. Ne? Weil die Weibchen sind ja auch sehr auffällig, aber eben beide Arten sind sich da sehr, sehr ähnlich. Also, der Hausrotschwanz. Phoenicurus ocruros, Länge 14,5 cm. Das Männchen im Prachtkleid dunkel schiefergrau mit schwarzer Vorderseite, Schwanz rostrot und Flügelfeld weiß. Junge Männchen im zweiten Jahr und Männchen im Schlichtkleid grauer, ähnlich dem Weibchen. Weibchen und Jungvögel bis auf den Schwanz düster graubraun. Vor allem die Unterseite immer dunkler als beim Gartenrotschwanz Weibchen. Gesang staccatohaft klingende Einleitung. Gefolgt von tonlos knirschendem Nachklang. Gewöhnlicher Ruf hart. Ftk, ftk, ftk.
Ja, das hast du gut gemacht.
Ja, oder? Ja. Im Süden in felsigem Gelände, sonst an Häuser und Ortschaften gebunden. So, und ein Satz dazu, dass die Männchen im zweiten Jahr noch dem Weibchen ähneln, ne? Das habe ich hier jetzt erst gerafft, weil. Letztes Jahr hat nämlich das Pärchen bei mir gebrütet und ich habe die ganze Zeit gedacht, das ist eine Homo-Ehe, weil das waren für mich zwei, das waren für mich zwei Weibchen. Und ich habe, es ist so krass, dass ich das jetzt gerade hier lese, weil ich habe im Internet recherchiert, hätte ich mal in Pareil geguckt, weil ich wirklich, ich habe auch zu allen gesagt, guck mal, hier wohnen Homo-Hausrotschwänze. Ich dachte, die hätten sich zusammen. Ich fand das so krass. Ich dachte, das wären zwei Weibchen. Und jetzt ist klar hier, das war wahrscheinlich ein einjähriges Männchen, bevor es seine volle Pracht entwickelt hat. Super spannend. Aber wer weiß, vielleicht waren es, keine Ahnung. Aber das, interessant.
Ein Spätzünder sozusagen.
Nee, ein Frühzünder. Der war ja noch nicht in dem Prachtkleid, also, was die Alten haben.
Er war ein Frühzünder in dem Sinne, dass er schon sexuell gedacht hat, jetzt geht er los.
Genau.
Und Spätzünder in dem Sinne, dass das Farbenkleid sich noch nicht entwickelt hat.
Ja, das kann sein. Aber so wie ich das jetzt hier verstanden habe, entwickelt sich das sozusagen erst im dritten Jahr. Hier steht ja junge Männchen im zweiten im zweiten Jahr und Männchen im Schlichtkleid grauer ähnlich dem Weibchen. Mhm. Also offenbar dauert das ein bisschen. Dann sind die beiden, die jetzt hier sind, aber schon richtig, also mindestens 2-3 Jahre alt. Finde ich sehr interessant.
Dann gucke ich jetzt mal, wie alt Hausrotschwänze werden. Das finde ich nämlich
nein, aber
circa 5 Jahre alt.
Ja, okay, dann passt es ja. Interessant. Also ich bin gerade total beeindruckt, dass das jetzt, weil dann ist das vielleicht sogar das aus dem letzten Jahr, das ist nur jetzt, jetzt endlich in seinem Prachtkleid angekommen. Ach, wie schön.
Ja. Ach Mann.
Wie schön.
Jetzt sieht er richtig gut
aus. Ja, jetzt sieht er richtig gut aus. Da muss ich gleich nochmal zu gratulieren, wenn ich rausgehe.
Ja, mach das mal.
Richtig schön.
Naja, es wäre auch schön gewesen, wäre es die erste Homo-Rotschwanz-Geschichte.
Kann sein, habe ich nicht kontrolliert. Kann sein, dass die sich haben befruchten lassen bei den Männern und dann gesagt haben, tschö, wir machen jetzt hier 3 Bruten, finde ich. Also, vielleicht behalte ich das auch noch in meiner Vorstellung. Ist gar nicht schlecht eigentlich, die Idee.
Kannst du auch machen, finde ich.
Und ein letztes vielleicht zum Hausrotschwanz, weil viele von euch immer fragen, was kann ich tun? Das ist zum Beispiel ein Vogel, der auch in passender Lage gerne in diese Halbhöhlenkästen geht, die sozusagen diese Mauernischen, die er braucht, imitieren. Also der geht nicht gerne in diese Meisenkästen mit so einem runden Loch, sondern sehr gerne in diese Halbhöhlenkästen oder auch ruhig ein bisschen höher, also mehr als die Hälfte das Brett, so dass oben so ein breiter Schlitz wie so ein Briefkasten eigentlich ist. Und sowas mögen die. Und wer zum Beispiel in einer Wohnsiedlung wohnt, aber alles ist ziemlich neu und ihr habt das Gefühl, dass er da trotzdem vorkommen könnte, und das tut er manchmal auch in sehr neuen Siedlungen, dann kann man das so einen Kasten an die Wand hängen. So. Das noch als kleinen Tipp.
Ja, und auch vielleicht darauf achten, dass wenn man in einem noch nicht sanierten Haus wohnt, und man merkt, da sind Gebäudebrüter, vielleicht sogar ein Hausrotschwanz, dass man dann eine Alternative und das untere Umweltbehörde sozusagen, wenn was passiert, auf jeden Fall in Berlin, dann informiert, dann müssen die nämlich eigentlich Alternativen aufhängen. Aber genau, und dann vielleicht auch insgesamt einfach ein bisschen dafür sorgen, dass Begrünung und sowas nicht weggeschnitten werden. Aber das ist ja allgemein eine
Geschichte. Da geht es wieder um die Insekten, die, wie wir jetzt gelernt haben, wichtig sind für die meisten Vögel, also vor allem für die jungen Aufzucht. Und wir kommen jetzt langsam in die Zeit, dass viele Vögel anfangen, ihre Jungen aufzuziehen. Manche sind schon voll dabei. Und da sind eben Insekten für alle, auch für Spatzen, auch für Körnerfresser, essentiell. Das darf man nicht vergessen. Für alle Singvögel sind da.
Ja.
Selbst die, die im Winter nur Sonnenblumenkerne und so weiter am liebsten mögen. Jetzt sind Insekten für alle essentiell. Und da wird eben das Insektensterben und auch unsere aufgeräumten Gärten, die werden zum Problem. Wer zum Beispiel einen Garten im Winter schon die ganzen alten Stauden abschneidet oder es gibt ja ganz viele Bäume, die man beschneidet, oder auch kleine, keine Ahnung, ich habe so Disteln gehabt, also auch so Unkräuter quasi. Die will man im Herbst eigentlich rausreißen. Das ist braun, das ist irgendwie hässlich, aber man sollte es wirklich erst jetzt tun, weil da ganz viele Insekten drin überwintern. Und wenn man es nicht anders kann, weil man irgendwie Stress hat mit irgendwem und man muss es schon im Winter oder im Februar machen, dann legt die irgendwo auf einen Haufen in die Ecke, weil da schlafen ganz viele Insekten drin. Die kommen jetzt irgendwie rausgekrochen und dann sitzt da unser Freund, der Hausrotschwanz, und freut sich. Und vielleicht baut er dann auch ein Nest bei euch. Wenn er sowas nicht vorfindet, dann wird's schwierig.
Genau. Und vielleicht noch zum Hausrotschwanz. Also wir hatten ja jetzt schon besprochen, es gibt durchaus Unterschiede beim Gartenrotschwanz, beim Hausrotschwanz und angefangen vielleicht auch schon bei der Verbreitung. Also ich habe jetzt hier gelesen, 1,2 Millionen Hausrotschwänze gibt es noch in Deutschland, und der Gartenrotschwanz, zu dem wir jetzt kommen, da gibt es viel, viel weniger. Ja. Und vielleicht wollen wir mal direkt damit anfangen, warum es da viel, viel weniger gibt, Philipp.
So. Um die Zahl zu nennen, 115.000 ist die Zahl.
Ach, du hast die, super, die Zahl, weil ich habe sie nicht.
Ja, 115.000 zu 1,2 Millionen, das ist natürlich wirklich, wirklich weniger.
Unglaublich.
Ich habe als Kind tatsächlich gedacht, Gartenrotschwanz ist eine Art, die werde ich in meinem Lebtag nicht zu sehen bekommen. Weil ich weiß noch damals, so in den 90ern, auch in der Literatur und so, da war das extrem, dass der Bestand eingebrochen ist, weil der Gartenrotschwanz ist, wie der Name schon sagt, eigentlich auch an den Menschen gebunden, aber nicht ans Haus, sondern an Gärten und gartenähnliche Strukturen. Damit meint man aber nicht Gärten, wie wir sie heute in vielen Bereichen kennen, sondern man meint Gärten, wie sie früher einmal waren, und da zählen ganz viel und ganz wichtig ist zum Beispiel, sind die alten Streuobstwiesen. Und das nannte man früher übrigens auch Garten. Also das war früher zum Beispiel, ich sag mal, von einem Gutshaus oder einem Schloss, der Garten, das war nicht irgendwie drei Rosen oder so, das war zum Großteil auch diese großen Nutzgärten, also Streuobstwiesen, mit alten Obstbäumen, wo er drin nisten kann und wo natürlich die Insekten vorkommen. Deswegen der Name Gartenrotschwanz, also auch an den Menschen gebunden in irgendeiner Form, aber viel anfälliger für Veränderungen. Also das ist ein großes Problem, weil wenn man sich unsere Gärten heute anguckt, sind die eben zum großen Teil sehr aufgeräumt. Teilweise ist es immer noch, auch wenn man das nicht glauben mag, es ist immer noch Usus, vor allem in der älteren Generation, im Garten zu spritzen, Insektengift zu spritzen. So,
unglaublich.
Selbst für die, die nur als Hobby Gemüse anbauen, weil es kann jeder im Supermarkt sich Gemüse heutzutage kaufen. Es gibt viele, die pflanzen trotzdem Gemüse an. Das mache ich auch und es macht einen großen Spaß. Und es ist sehr ärgerlich, wenn da irgendwie nur die Hälfte bei rumkommt, weil irgendwelche Insekten da drin sitzen. Aber dann gehe ich eben in den Supermarkt und hole mir das, was mir gefällt. So blöd muss ich es jetzt einfach mal sagen. Ich finde es völlig unverständlich, wenn Menschen, die einen Hobbygarten haben, den so nur am Leben halten, indem sie da irgendwie gegen die Natur, also spritzen und, also sorry, da habe ich kein Verständnis für.
Ja.
Und da leidet eben auch der Gartenrotschwanz drunter, indem es weniger Insekten in den Gärten gibt. Und vor allem aber ist sein Problem, dass er keine Bruthöhlen findet und der brütet seltener am Haus, sondern wirklich am liebsten in alten Baumhöhlen, so wie Meisen. Also der nimmt auch gerne kleinere Einfluglöcher, nimmt auch Nistkästen an. Und das ist ein Problem. Es gibt also wenig diese großen, zusammenhängenden, etwas wilderen Gärten, die aber durchaus auch Rasenflächen brauchen. Also Wiese, wo Insekten leben, nicht Rasen, sondern Wiese. Und die muss, die darf zum Beispiel auch nicht, die muss
zu hoch sein.
Die muss zum Beispiel auch gemäht werden, so wie das früher war. Also man hat ja zur Heugewinnung...
Ja,
ne?
Also
sorry, ich habe voll weit aufgehört.
Man kann eigentlich sagen... Nee, aber das ist genau richtig. Man kann, das ist auch an diesen beiden Arten so interessant. Man kann eigentlich sagen, dass der Gartenrotschwanz vom Hausrotschwanz überholt wurde. Und zwar mit Hilfe der Entwicklungen der Landwirtschaft und der Art, wie wir Landwirtschaft betreiben in Deutschland. Und ich bin mir 100% sicher, dass der Gartenrotschwanz eine gute Art ist, anhand derer man sich angucken kann, wie viele Vögel, aber auch dieser Vogel, gelitten haben und in den letzten, ich sag mal, 100 Jahren durch die Landwirtschaft vertrieben wurden. Weil also das, was er braucht, ist das, was wir vor 150 Jahren hatten. Und das gibt es eben so nicht mehr. Und in den weitesten Teilen von Deutschland nicht mehr. Und der andere Vogel, also der Hausrotschwanz, der sich orientiert an Gebäuden und da, wo Menschen leben und so, der hat eben gewonnen dadurch.
Das stimmt. Also
schon, finde ich, sehr interessant zu sehen und auch ganz, ganz traurig, weil ich habe da so eine Melancholie, was Streuobstwiesen und Obstwiesen im Allgemeinen. Ich weiß noch, dass als ich jung war, vor 100 Jahren,
als du mit Beethoven vor den Toren Bonns den Ottolan und die Goldammer...
Richtig.
Das war schön, ne?
Als ich mit dem Ottolan unterwegs war, vor hunderten von Jahren, mit meinen Locken gewickelten Haaren und mit meinem Kleid.
Was?
Nein, aber ich will nur sagen, da gab es noch viel mehr solcher Wiesen. Und ich weiß noch, als ich jung war, dass ich mit meiner Mutter manchmal zu Freunden in die Eifel gefahren bin. Und ich erinnere mich noch so schemenhaft an so wirklich paradiesische Wiesen mit alten Obstbäumen.
Genau.
Und es gibt ja wirklich nichts Schöneres als alte Obstbäume, wie zum Beispiel ein Birnenbaum. Ey, das ist ja so ein wunderschöner Baum an sich.
Ja.
Und das sind wirklich Sachen, dass, da werde ich so traurig, wenn ich dran denke, wie wenig Obstbäume, alte Obstbäume ich noch sehe momentan.
Ja, das ist hat enorm abgenommen. Und am Ende ist es ja auch so, dass die Masse es ausmacht, weil ich habe zum Beispiel eine Streuobstwiese hinterm Haus, eine alte. Ich bin wahnsinnig glücklich, dass wir die damals beim Hofkauf übernehmen konnten.
Ja.
Es sind Birnbäume drin. Der eine Birnbaum habe ich heute Morgen beobachtet, wie der Star wieder sein Nest da baut. Da brüten in diesem Jahr, und es ist ungelogen, ich habe es wirklich nicht glauben können, aber wenn meine Vermutung zutrifft, und ich habe viel beobachtet, dann brüten in diesem Birnbaum dieses Jahr ein Star, Pärchen natürlich, ein Feldsperlingpärchen und die Blaumeisen sind nicht im Nistkasten, sondern in diesem Birnbaum. Und das zeigt einfach, es ist ein großer alter Birnbaum, der ist zur Hälfte auch tot, es zeigt einfach, wie viel Leben in diesen alten Obstbäumen stecken kann. Und ja, das ist, es ist gut und schön, dass ich da hinten diese Wiese habe. Ich freue mich da täglich. Aber es bringt natürlich am Ende nur was, wenn, oder anders gesagt, früher hätten alle Nachbarn hier genau dieselben Strukturen gehabt. Und da, die Vögel sehen ja keine Grenzen, irgendwie Nachbarschaftsgrenzen. Und da ist natürlich klar, dass die häufiger gewesen wären. Ne? Also das ist klar. Aber als kleine Überleitung, ich habe auch einen Gartenrotschwanz im Garten. Und den wiederum, der ist noch nicht zurück, der kommt später. Das wird ihm übrigens auch oft zum Nachteil, weil die ganzen anderen, auch interessant, die ganzen anderen natürlich die Nisthöhlen besetzen. Und die Stare sind super rabiat, also die sitzen in jedem Loch. So gern ich sie habe.
Die sitzen in jedem Loch.
Ja, aber wirklich, so gern ich sie habe.
Die sitzen wirklich in jedem Loch.
So gern ich sie habe. Aber auch am liebsten in Baumhöhlen, wirklich. Das ist auch sehr, sehr süß zu beobachten. Die mögen am liebsten Baumhöhlen, hier jedenfalls. Dann die Feldspatzen auch super territorial. Also die sind da, die lassen nichts anbrennen. So, das heißt, man sollte eigentlich, das lese ich immer wieder, sich so ein, zwei Nistkästen aufsparen und erst so Mitte April raushängen. Und man ist ungeduldig. Ich kenne das. Ich mache das auch nicht. Ich habe es mir für dieses Jahr fest vorgenommen. Einfach mal ausprobieren, dass ich zwei Kästen einfach so spät aufhänge, dass es für die Arten, die hier geblieben sind, etwas zu spät ist, weil sie schon längst gebaut haben. Und für die, die jetzt Ende oder Mitte April wiederkommen, gerade richtig ist. Also mal gucken, ob es klappt. Ich habe extra zwei Nistkästen aufgehoben.
Ja,
so.
Naja, und warum kommen sie später wieder? Ich glaube, das hängt zusammen, sind eben auch Weitstreckenzieher.
Genau,
ne?
Gartenrotschwänze, also genau. Südlich der Sahara,
genau.
Das muss man sich mal reinziehen.
Genau, die sind wirklich, das sind wirklich sehr aktive Vögel, die weit, weit fliegen und dementsprechend auch das Protein brauchen, wenn sie zurückkommen.
Ja.
Und auch total darauf spezialisiert sind. Also die brauchen dann wirklich Insekten und suchen das auch unter den Krautschichten und am Boden.
Genau.
Und deshalb umso wichtiger beim Gartenrotschwanz, dass da Insekten sind in der Vegetation.
Ja.
Vielleicht hören wir uns den Gartenrotschwanz mal
unbedingt,
an, oder?
Unbedingt, weil der ist sehr heimlich ist und ich habe ihn erst durch den Gesang im letzten Jahr bei mir entdeckt, weil ich irgendwann dachte, was ist das denn? Das habe ich ja noch nie gehört. Wirklich, mach mal an, bitte.
Okay, ja.
Oh, so schön.
Der hat nämlich diese Melancholie am Anfang. Dieses
sehr schön. Und der hat zum Beispiel nicht das Knistern. Also wenn man sie unterscheiden möchte, ist das ganz klar. Was für mich auch immer wieder interessant ist, der klingt, und das habe ich lange Zeit gedacht, der klingt ein bisschen wie ein Buchfink, der seine Strophe nicht zu Ende macht.
Ah ja, stimmt.
Weißt du, was ich meine?
Mhm.
Also, deswegen ist mir der auch lange nicht aufgefallen. Das war für mich irgendwie so im ganzen Gesinge im Garten einer von vielen. Und irgendwann merkte ich, Mensch, das ist irgendwie neu. Und dann habe ich das recherchiert und dann habe ich ihn auch wirklich erst dann gesehen, weil er ist viel heimlicher als der, also bei mir jedenfalls viel heimlicher als der Hausrotschwanz. Aber zum Beispiel habe ich Freunde in Berlin, die einen Schrebergarten haben und die haben mir letzten Sommer regelmäßig Fotos geschickt vom Hausrotschwanz, der dort auch relativ zutraulich ist. Also das mag vielleicht auch wieder mit dem Stadtding zu tun haben, kann sein. Und ja, in Berlin zum Beispiel, da habe ich auch mal nachgeguckt, ist auch eine recht hohe Dichte und ich habe meinen ersten Gartenrotschwanz tatsächlich, meinen allerersten, nachdem ich dachte als Kind, wie gesagt, ich werde nie einen sehen, habe ich in einem Club im About Blank am Ostkreuz nach dem Feiern, die haben so einen schönen großen Garten und da hing ich ab, es wurde hell und da saß der Gartenrotschwanz und ich dachte, hier hätte ich dich nicht erwartet, aber es passt total, genau, das ist, deswegen verbinde ich den Vogel auch sehr mit Berlin, bei uns im Westen, bei meinen Eltern und so auch nie. Und die hatten auch einen schönen Garten, aber da war er nie.
Naja, da kann ich jetzt auch mal endlich vorlesen aus meinem Bücherchen, was ich ja eben angepriesen habe. Wenige Sekunden sitzt er auf einem Ast, zittert dabei charakteristisch mit dem ziegelroten Schwanz und schon ist er wieder weg. Dennoch hinterlässt er einen starken Eindruck. Der rote Schwanz leuchtet mehr als sonst, da fliegt er weg. Das ist wie ein kleines Feuerwerk, das einen Augenblick auf der Netzhaut nachklingt, nachdem es verschwunden ist. Ist das nicht schön?
Schön geschrieben. Und es passt.
Ja, das schrieb Erik Rosenberg. Ja,
es passt. Ja. Passt total. Und ich lese mal aus Parel vor, weil der Gartenrotschwanz ist eben auch, ja, wenn man ihn sieht, ist er eigentlich ziemlich,
den kann man wirklich gut erkennen, genau, würde ich sagen.
Weil der wirklich der hat eigentlich so eine Vierfarbigkeit, aber die sehr klar strukturiert ist, es geht nicht so über wie beim Hausrotschwanz. Ich lese mal vor. Gartenrotschwanz. Phoenicurus phoenicurus, 14 cm. Männchen im Prachtkleid oben grau, Kehle und Kopfseiten schwarz, Stirn weiß, Unterseite und Schwanz rostrot. Männchen im Schlichtkleid und Weibchen matter und brauner. Jungvögel gefleckt. Gesang zweiteilig, eingeleitet durch Ü-Kick-Kick, gefolgt von Schnalzen, Schnarren, Zwitschern mit Imitationen. Ah, das wusste ich nicht. Ruf fittisartig, Huit, oft mit harten Lauten zu Huit-Tick-Tick verbunden. Lichte Wälder, Ufer und Reine mit altem Baumbestand, alte Parks und Gärten. Und mit den eigenen Worten nochmal, er hat eben ein schwarzes Gesicht, so wie auch der Hausrotschwanz, aber er hat da drüber ganz klar so eine weiße Stirn. Und dann auch die Brust geht so über in das Rot des Schwanzes. Also das ist so ein Orange-Rot. Und das ist wirklich sehr, sehr auffällig. Also es ist ein wunderschöner Vogel. Also wirklich, wirklich schön und ich kann kommen.
Der Gartenrotschwanz hat ja früher, wurde er für die Sommervariante des Rotkehlchens gehalten.
Ja, das hast du mir erzählt, das ist ja unglaublich.
Das finde ich auch interessant, aber jetzt hast du ja gerade das nochmal angesprochen. Damals haben sie gesagt, dann verändert sich das Gefieder sozusagen vom Winter in den Sommer. Und deshalb fand ich das ja eigentlich, als wir uns so ein bisschen vorbereitet haben, habe ich dir ja auch schon erzählt, fand ich das ganz passend, weil wir ja auch das Rotkehlchen heute Morgen besprochen haben. Ja. Aber dem ist natürlich nicht so, die gehören jetzt nicht zusammen. Aber so wurde er erstmal beschrieben, der Gartenrotschwanz. Und damals gab es ihn natürlich auch noch viel mehr es gab nur ihn sozusagen, weil der Hausrotschwanz ja noch gar nicht da war.
Sozusagen. Der war noch nicht in den aus den Bergen sozusagen zu uns gekommen.
War noch nicht
deswegen
zu uns
ist geflogen. Er auch der Name für Nicurus, wenn sozusagen im lateinischen Namen das so gedoppelt wird, dann ist das ja auch ein Zeichen dafür, dass das die erste Art war, die so genannt wurde. Oder die da war. Und der war auf jeden Fall erst da. Ja, und jetzt hat es halt ein bisschen schwerer als der Hausrotschwanz.
Ja, ein bisschen ist gut. Ja. Also er hat es auf jeden Fall sehr schwer. Ja. Und das macht ja auch, wie gesagt, überhaupt keinen, das wundert niemanden, der sich die Landwirtschaft in Deutschland anguckt. Er ist auch oft in Skandinavien anzutreffen, wo ja auch dieses Buch herkommt, von dem ich eben zitiert habe. Und da stand noch was wirklich sehr Interessantes drin, da musste ich ein bisschen lächeln. Der Gartenrohrschwanz in Skandinavien ist ein Würzvogel oder der meiste Würzvogel vom Kuckuck.
Ach, also in Skandinavien der Kuckuck, ist das
spannend. Ja, genau. Das Kuckucksweibchen legt also am allermeisten in Gartenrohrschwänze, also in die Nester von Gartenrohrschwänzen seine Eier. Das hat unter anderem zur Folge, dass das Kuckucksei dann auch die Farbe hat wie der Gartenrotschwanz. Und ich glaube, ich kann mich erinnern, dass das grün war.
Ja, das passt sich aber immer so ein bisschen an. Das ist ja das Wunder beim Kuckuck, dass sich das an die Wirtsart anpasst. Da kommen wir dann hoffentlich bald zu, wenn wir über den Kuckuck reden.
Ja, das ist wirklich ein blaues Ei. Entschuldigung, ein blaues Ei.
Ja, so türkisblau.
Und, aber was interessant ist, ist, dass die rausgefunden haben, dass der Gartenrotschwanz, dass das nicht mal eine negative Auswirkung auf die Population der Gartenrotschwänze hat, weil scheinbar ist es so, dass der Gartenrotschwanz auch deine andere Brut sehr gut durchbekommt mit dem Kuckuck.
Das ist interessant.
Das fand ich interessant.
Ja, weil es kann aber sein, dass, also ich wusste das nicht. Mich wundert das ein bisschen, weil der Gartenrotschwanz ist ja gerne in Höhlen. Und wir wissen ja, dass der Kuckuck, der muss ja eigentlich sein Nest Ei da reinlegen. Das heißt, der muss irgendwie da hinkommen. Das ist schon mal schwierig. Der Kuckuck ist größer. Und dann basiert ja der Erfolg des Kuckucks eigentlich darauf, dass das Junge die anderen Eier, es schlüpft ja eher und es nimmt die anderen Eier auf den Rücken und schmeißt sie über den Nestrand. Und das geht ja gar nicht bei einem Rotschwanz. Bedeutet, also wenn es in der Höhle ist, bedeutet, es kann natürlich sein, aber das weiß ich nicht, dass dort sozusagen beides gefüttert wird. Ne? Also dass die sozusagen,
ja, genau.
Das ist super spannend, weil bei uns hier in unseren Breiten geht der Kuckuck nicht in so sehr an Höhlenbrüter, beziehungsweise nicht so häufig als Wirtsvogel, weil das eben, ja, weil wahrscheinlich da die Konkurrenz zu groß ist, dass das Kuckucksjunge die Eier nicht rauswerfen kann. Finde ich spannend. Cool.
Ja, genau, aber er versucht es und es geht auch manchmal daneben, steht auch hier, also die Treffsicherheit, die muss gewährleistet sein. Aber wenn sie da ist, dann ist das für beide Vögel, muss sich das nicht negativ auswirken.
Interessant.
Dass da ein Kuckuck, kleiner Kuckuck drin ist. Das fand ich auch noch sehr interessant.
So, ich
und jetzt wollen wir mal...
Ja, eine bitte, letzte bitte. Sache, weil wir nennen, diese Folge heißt ja Rotschwänzchen. Ne? Weil ich das auch niedlich finde, weil ich das auch sage und weil ich finde, dass lange Zeit dieser Vogel einfach so... Sowas wie Spatz ist ja auch so ein volkstümlicher Name.
Ja.
Ne? Ich finde das durchaus in Ordnung. Oskar Heinroth, der langjährige Vorsitzende der Deutschen Ornithologengesellschaft, der 1945 gestorben ist, also und der hat das Berliner Aquarium gegründet, Zoologe und so weiter. Der allerdings, und das möchte ich kurz vorlesen, der findet, dass man diesen Vogel nicht Rotschwänzchen nennen
sollte. Ach, das habe ich auch gelesen. Super. Ja, ja, ja.
Ich finde, also da werden wir direkt gedisst, aber ich finde, ich bleibe dabei, aber egal. Wir finden ja auch alle Vögel süß. In seinem großen Werk über die Vögel Mitteleuropas schreibt er in dem ersten 1926 erschienenen Band: Wenn ich hier Rotschwanz und nicht Rotschwänzchen sage, wie es gefühlsduselige Leute gewöhnlich tun, so geschieht dies mit Absicht. Wenn wir ein Tier kennenlernen wollen, so müssen wir uns auch in seine Seele hineinversetzen. Mhm. Und ich glaube, wir könnten unserem Vogel keine größere Beleidigung antun, als wenn wir ihn mit einem kindlich klingenden Verkleinerungsworte bezeichnen wollten. Dieser herrische Geselle, der wütend nicht nur über jeden anderen Rotschwanz, sondern auch über andere Schmetzer, wie zum Beispiel das Rotkehlchen, herfällt, die in seine Gebiete kommen und der ein prächtiges Beispiel mutigen Selbstbewusstseins darstellt, verdient wirklich nicht, dass man ihn mit einem Worte bezeichnet, das in seiner Endung etwas mit der Kleinkindersprache zu tun hat. Wenn ein Tier auch im Verhältnis zum Menschen sehr klein ist, so ist es deshalb noch lange nicht ein hilfloses Wesen, das so aufzufassen ist wie ein junges Tier. So, hat er mal ein bisschen rumgedisst. Ich finde...
Aber gut, habe ich auch gelesen, fand ich sehr
also
schön.
Er macht, das.
Also ich finde, ich verstehe auch...
Er spielt ja an auf dieses, was wir auch schon beschrieben haben, dieses Herrische und dieses, was allerdings gar nicht kindlich ist. Aber auch gerade das finde ich fast schon wieder kindlich, weil er ist so klein und er regt sich so auf. Das ist so ein bisschen irgendwie, weiß ich nicht, ich finde Rotschwänzchen passt gut. Ich werde weiter Rotschwänzchen sagen.
Ja, habe ich, aber trotzdem finde ich schönen Einwurf, habe ich auch gelesen und freue mich, dass du den vorgetragen hast. Weil ich finde es schon toll, wenn jemand sich mit einem Vogel und mit dem Charakter von dem Vogel sehr gut auskennt, dass er dann sagt, nee, so und so kann man den eigentlich nicht nennen. Ich finde das, finde ich irgendwie schön. So, jetzt wollen wir ziehen, weil wir müssen mal langsam zur Kultur kommen und ich habe auch ein sehr schönes Lied und das möchte ich besprechen. Aber vorab ziehen wir noch aus unserer wunderbaren, schönen Schatulle. Aus der Schatulle, ja. Schatulchen. Und ich bin mit meinen
Latein am Ende.
Mit meiner Hand, ich bin mit dem Latein am Ende und bin mit meiner Hand schon im, weißt du Bescheid.
Ja, ich bin gespannt, was da alles...
In der Schatulle.
Ja, ich bin gespannt, was da noch so drin ist. Ich hoffe natürlich auf einen schönen Aprilvogel irgendwie, Frühling, keine Ahnung.
Ich auch.
Ich hoffe, dass da.
Ja, ich auch.
Ich hoffe, da sind nicht nur Pinguine oder so drin. Ich habe keinen Bock mehr auf Winter.
Ja.
So, dann sage ich mal Stopp.
Ach, der Buchfink.
Ach, das ist natürlich.
Da freue ich mich. Ja, gut, komm, ich sag's jedes Mal. Aber jeder, der mich hört, weiß, ich liebe den
ja,
Buchfink.
Ja, es ist auch wirklich. Also, es ist an der Zeit. Es gibt diesen Podcast fast ein Jahr und jeder Buchfink da draußen ist beleidigt, dass wir ihn noch nicht besprochen haben.
Nein, und es passt perfekt in die Zeit. Ja, es ist schon perfekt.
Er passt immer, wirklich aber perfekt. Es ist eigentlich perfekt. So wie auch jetzt der Rotschwanz gut gepasst hat, weil sie jetzt gerade wiedergekommen sind. Der Buchfink. Der schmettert gerade sein Lied, Leute, und ich meine, geht hinaus, hört es euch an und freut euch auf die nächste Folge. Ich finde, den Buchfink müssen wir nicht drüber sprechen, machen wir dann. Also super.
Absolut. Freue ich mich auch sehr.
Prima. Ja. So, jetzt erzählen wir doch mal. Du hast eben gesagt, es gibt kein Lied zum Rotschwanz.
Nein, also zum eigentlichen Rotschwanz gibt es kein Lied, also zu dem Vogel selber, aber es gibt natürlich Millionen Vögel-Lieder. Ich habe jetzt, weil wir am Anfang... Vögellied, also zum Vögeln Lieder.
Vogellieder.
Aber ich hab jetzt eben parallel, weil ich da mit flinken Fingern war, weil wir haben ja über Florence and the Machine geredet, eine Gruppe, englische Gruppe, die wir beide sehr, sehr lieben und die wird geleitet von Florence Welch, das ist die Sängerin, die eine ganz besondere Frau ist, finde ich, mit einer ganz besonderen Stimme. Also ich glaube, jeder, der diese Gruppe oder diese Sängerin mal gehört hat, wird sagen, das ist schon
eine der besten.
Ja, mit die beste Stimme, die momentan, also finde ich, das ist schon unglaublich, zumal wenn man sich anguckt, also als ich die gehört habe, dachte ich, das ist eine Frau, die ist mindestens so alt wie ich. Nein, dem ist nicht so. Sie ist 86 geboren. Also die ist eigentlich ziemlich jung. Aber die hat auch, finde ich, vom Aussehen, da musst du jetzt was zu sagen, aber ich finde, vom Aussehen kann man sie auch so schlecht. Also man kann gar nicht sagen,
wie alt die ist. Nein, die hat so eine starke Ausstrahlung. Und ich meine, als wir anfingen, Fan zu sein, das ist jetzt auch über 10 Jahre bestimmt her, Antonia. Also, und da ist sie natürlich irgendwie Mitte 20 oder so gewesen. Und da hatte sie diese Ausstrahlung auch schon. Und es gibt einfach mit dieser Stimme und mit dem ganzen Habitus auf der Bühne oder in den Videos, kann man sie nicht einschätzen, welches Alter sie hat, ist es ja auch egal. Was ich bei ihr immer schön finde, ist, dass sie eben nicht einfach nur eine Sängerin ist. Also sie ist eine absolute Künstlerin. Alles, die Konzerte, die Bühnenshows, die Videos und in irgendeiner Form passt sie auch, weil sie hat für mich immer was Naturverbundenes. Irgendwas hast schon was Mystisches. Also irgendwie, weißt du, was ich meine? Ich kann es gar nicht anders beschreiben.
Sie ist eben so... sehr eigen, auch in der Performance und auch in ihrem Look. Und der ist eben, finde ich, schon fast so ein bisschen außerhalb dieser Zeit. Das ist eben nicht total modern, sondern eher so fast romantisch hier und da schon.
Aber auch
und
nicht, auch die auch Musik nicht übertrieben. Und auch die Cover. Also auch nicht übertrieben. Sie macht das schon sehr eigen. Es ist jetzt nicht so verklärt. Ja. Ne? Es ist schon irgendwie...
Ja.
Dadurch wieder zeitlos. Das finde ich schon sehr besonders. Also es
genau, zeitlos, absolut zeitlos. Und ich finde auch, muss ich sagen, dass genau das sie ja auch ausmacht. Die Musik ist auch zeitlos. Und sie hat sich immer getraut, ihren eigenen Weg zu gehen. Und ja, also wurde in England geboren, ist aber die Tochter einer Amerikanerin und eines Engländers. Also hat auch amerikanische Wurzeln sozusagen. Und sie ist auf jeden Fall mir erst 2009 aufgefallen. Da hat sie ein Album rausgebracht, das hieß Lungs. Ja. Und das kennst du
ja, das
auch.
War das auch kennen mein, wir alle. Das war auch mein Einstieg sozusagen. Ja.
Ja. Und ich weiß noch ganz genau, da hat sie ein Lied, das heißt The Dog Days Are Over. Das kennen auch ganz viele, ist auch einer der größten Hits von ihr. Da weiß ich noch ganz genau, das hat sie dann in den USA auf irgendeinem MTV Music Award vorgetragen. Und da ist mir echt die Kinnlade auf den Tisch gefallen, weil das ist ja... Nee, wirklich, ja. Weil die Alte eine Stimme ja. hat. Und ich weiß noch, da gab es dann so ein paar Aufnahmen von den Leuten vor Ort, also von den ganzen Stars, die da rumsetzen. Und sogar die, da sah man, dass die dachten, was ist denn hier
wer
los?
Wer ist das denn?
Weil die einfach...
Ja, bitte? Ja, wer ist das denn?
Weil weil die einfach ein Organ hat, was Lungs, also richtig, da ist ein Lungenvolumen hinter sozusagen. Wenn die anfängt zu singen, dann ist wirklich der Arsch ab, so. Und abgesehen mal davon, diese ganz eigene Bühnenshow, die null gepasst hat zu dieser Zeit, also null so in Richtung irgendwie cool, modern, sondern eher dieses romantische und zeitlose. Ja, und das Album an sich, ich glaube, da wird der Philipp mir zustimmen, hat eins der schönsten Lieder von ihr, also hat viele schöne Lieder, ja. nämlich zum Beispiel Dog Days Are Over oder Cosmic Love, was ich liebe. Ja, super. Oder Drumming Song, also
ich muss da gleich, ne? Das ganze Album nochmal hören. Ich habe das lange nicht mehr so durchgehört. Das mache ich gleich erstmal.
Jetzt kommt's. Kommt's. Und auf dem Album gibt es einen Bird Song.
Nein, wieso ist uns das denn nie aufgefallen?
Das weiß ich nicht, aber der wird jetzt angehört und es gibt sogar ein Bird Song Intro und das werde ich jetzt anspielen, wenn das Intro nicht wenn das Intro nicht meinen Wünschen entspricht, gehe ich direkt in den Birdsong rüber. Also hier schon mal für jeden, der da... Aber ich werde natürlich beide Songs auf unsere Playlist packen, die jetzt endlich auch öffentlich ist.
Ja.
Bei Spotify.
Es gibt eine Musik, für aber alle, die das nicht mitgekriegt haben, es gibt eine Musik-Playlist von unseren Songs, die wir schön immer angepriesen haben, aber leider nicht öffentlich gestellt haben, weil wir Deppen sind. Gut.
Muss ich auf meine Kappe nehmen.
Aber da ist es auch dann drin. Und ich möchte es jetzt hören.
Ich möchte, und für jeden, der auf ein Konzert von ihr gehen will, ich war auf 3 Konzerten von ihr, kann ich nur empfehlen, wie Philipp eben richtig gesagt hat, in den Innenraum zu gehen.
Ich glaube, wir wollen gerade alle auf Konzerte, egal zu wem. Also ich gehe auch zu Roland Kaiser, Hauptsache mal raus.
Ich gehe auch. Ich komme mit auf. Ich gehe wirklich auch überall hin. Aber da kann ich nur empfehlen, sich ein bisschen Geld für was zu trinken mitzunehmen, weil die Alte rockt richtig ab und ist wirklich unglaublich energetisch. Und hier kommt jetzt Birdsong von Florence and the Machine von dem Lungs-Album 2009. Und wenn das Intro nicht gut ist, mache ich direkt zum Lied weiter. Also, Marit Jod.
Tschüss, vielen Dank für dieses.
Ich freue mich auf den Buchfink.
Ich mich auch. Tschüss.
Tschö. And he sang about what I'd become. He sang.